Liebe Schwestern und Brüder der Evangelischen Allianz in Uelzen, ich danke sehr herzlich für die so freundliche Einladung zur Predigt im diesjährigen Eröffnungsgottesdienst unserer Allianz Gebetswoche. Sie befasst sich in diesen Tagen mit einem Thema, das wichtiger nicht sein könnte. Was sind wir Menschen jenseits unserer Leistung und jenseits unserer Arbeitskraft? Von nicht weniger als unserer Person ist da die Rede, von dem, was wir sind. Was sind wir, wenn wir all die Zuschreibungen einmal abziehen? Was bin ich, wenn ich die schönen Prädikate an meinem Namen mal weglasse? Rektor einer staatlich anerkannten Hochschule, Professor für Kirchengeschichte, Experte für antike christliche Apokryphen, Offizier der deutschen Bundeswehr, Ehemann, Familienvater und, und. Erst wenn wir das alles, was wir auch sind, einmal abziehen, dann sind wir ganz bei uns selbst. Dann stehen wir vor dem Gott, um den es in diesen Tagen gehen wird. Damit wir selbst unserem Gott begegnen, brauchen wir, so meine ich, zuallererst Ruhe. Einmal wirklich Schabbat. Dann erst sind wir bereit zum Gebet. Aber was geschieht gerade mit uns? Es brandet an, die fünfte Welle von Corona. Vielleicht gar keine Welle, sondern eine Wand. Wir sitzen wieder reduziert zu Hause. Die Kontakte sind erneut eingeschränkt. Und was passiert da mit uns? Anfang des 17. Jahrhunderts meinte der Mathematiker und Philosoph, der religiöse Denker Blaise Pascal einmal, wann immer ich darüber nachgedacht habe, warum es zu Kriegen, zu Revolten, zu schweren Anschlägen kommt, ist mir dies zur Erklärung geworden, dass es den Menschen nicht möglich ist, einmal 20 Minuten in seiner Kammer zu sitzen und still zu sein. Die Unruhe ist so stark, dass wir selbst in diesen Tagen der verordneten äußerlichen Ruhe kaum Ruhe finden. Stattdessen laufen wir vor uns selbst und so meine ich auch vor Gott davon. Und dabei sagt es schon der von mir so hochgeschätzte Kirchenvater Augustinus am Anfang seiner Confessionis so eindringlich und weit vor Corona: Unser Herz ist so lange unruhig, bis dass es Ruhe findet, Gott in dir. Wir könnten diese Zeit also auch begreifen als eine verordnete Ruhe, in der wir uns unsere Unruhe stellen und vielleicht herausgeführt werden könnten von unserem lebendigen Vater im Himmel zu einem wirklichen Schabbat, einem aufrichtigen Gottesdienst und Beten vor ihm. Vor wenigen Jahren war mein orthodoxer Kollege, ein Erzpriester aus der rumänisch-orthodoxen Kirche, bei uns in Ebersbach an der Hochschule zu Gast. Er sollte Vorlesungen halten über die orthodoxe Kirche heute und er wohnte in einem Apartment bei uns an der Hochschule. Vor seinen Vorlesungen wollte ich ihn zum Frühstück abholen um 6.30 Uhr. Nun war die Klingel kaputt und ich hatte keinen Schlüssel, also ging ich außen herum und nun wollte ich am Fenster klopfen. Und als ich durchs Fenster guckte, da sah ich ihn in der Mitte des Raumes auf einem Stuhl sitzen. Kerzengerade, aber still die Hände im Schoß liegen. Ich musste ihn stören. Beim Frühstück fragte ich dann: Du, ich habe dich dort sitzen sehen, schon so früh auf, vor einem ganzen Tag Vorlesungen, ganz aufrecht, die Hände im Schoß, keine Bewegung. Was hast du da gemacht? Och, Andreas, sagte er da, ich sitze einfach da und schaue Gott an. Und Gott sitzt da und schaut mich an. Für mich eine bemerkenswerte Beschreibung des Gebets. Wie erreichen wir ein Gebet in diesem tiefen Sinn? Ein Beten, in dem sich eine persönliche Begegnung zwischen mir und Gott ereignet. Ein Beten, das meine Perspektive auf Gott, auf mich selbst, auf andere und die Umwelt ändert. Wo sollen wir da anfangen? In den Beginn unserer Allianz Gebetswoche hinein spricht Gottes Wort aus 2. Mose 6, Vers 6. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Was hat Gottes Wort zu tun mit unserer Gebetswoche? Was hier angekündigt wird, ist ja nicht weniger als der Auszug aus Ägypten. Es ist die Szene, die man eigentlich auch in einer areligiösen Gesellschaft nicht nacherzählen muss. Sie ist das Urerlebnis Israels und prägt Israels Identität. In der Befreiung aus der Knechtschaft erfahren die Hebräer ihren Gott. Befreiung zu erleben, das sehen wir, ist so wichtig, dass dieses Wunder immer als erstes in dem Psalm genannt ist und dafür wird als erstes gedankt. Was sie bis dahin erleben, lässt sich kurz umreißen. Die Hebräer kennen wir aus der Bibel als Menschen, die geknechtet werden und das zu einem höheren Zweck. Keine Pyramiden sollen sie bauen, wie wir das später aus Filmen kennen, aber immerhin die Vorratsstätte Ramses und Python. Und der Druck und die Arbeitslast ist groß und der wird noch verstärkt. Die Hebräer, jene Sippen, die durch Josef ins Land gekommen sind, werden zu viele und damit für die herrschende Klasse zu einer bedrohlichen Population. Denn sie sind nicht nur viele, sondern sie werden auch eingestuft als politisch unzuverlässig. Also versagt man ihnen im Produktionsprozess die Zuarbeit bei gleicher Leistungserwartung. Sie sollen genauso viele Ziegel verbauen, müssen aber nun noch die Spreu für die Ziegelherstellung selbst besorgen. Die Härte der Arbeit allein reicht nicht aus. Man versucht noch, die Vermehrung der Hebräer gleichzeitig durch höchst unmenschliche Geburtenregelung zu schwächen, indem man die männlichen Kinder durch ägyptische Hebammen töten lassen will. Selbst aus der Perspektive der sicher nicht gottesgläubigen ägyptischen Hebammen eine höchst widergöttliche Maßnahme. Die Hebammen widersetzen sich dem Befehl und durch diesen zivilen Ungehorsam bleibt der junge Hebräer Moses am Leben. Der wird ägyptisch aufgezogen und was auffällt ist, dass er sich schon früh über Ungerechtigkeit jeder Art sehr aufregt. So sehr, dass er beim Einsatz für Gerechtigkeit im Affekt einen Totschlag begeht, was ihn für längere Zeit außer Landes treibt. Als er sich im Ausland an einem Brunnen für die Gleichstellung von Frauen beim Wasserschöpfen einsetzt, kommt er durch die 7 Frauen, denen er zu Recht verhilft, in engen Kontakt zu seinem midianitischen Schwiegervater und zu seiner ersten Frau. Als er in gleißender Hitze am Berg Horeb die Schafe des Schwiegervaters hütet, da begegnet ihm in einer seltsamen Erscheinung eines brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbusch der Gott seiner Väter Abrahams, Isaaks und Jakobs und stellt sich ihm namentlich vor. Ich werde sein, der ich sein werde, heißt der Gott der Hebräer. Und er kündigt an, dass er in allem, was dieser Mose nun mit den Hebräern erleben wird, mit dabei sein wird. In den nun folgenden Verhandlungen zwischen Mose und dem Pharao kommt es mir beim Auftakt unserer Woche auf 2 Dinge an. Einmal, Mose tritt vor den Pharao und begründet die Bitte um den Auszug: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest in der Wüste feiern. Der Auszug aus Ägypten ist also von Anfang an verknüpft mit dem Gottesdienst. Der schrecklich erdrückende Alltag lässt keinen Platz mehr für den Gottesdienst. Das Zweite, der Pharao hat kein Verständnis für den Wunsch nach einem Gottesdienst abseits der täglichen Plackerei. Er hat nur eine Erklärung für die Bitte: Ihr seid zu faul, müßig seid ihr, sagt er. Darum, sprecht ihr, wollen wir hinziehen und dem Herrn opfern. Und nun haben wir vor Augen alles, was wir in unserer Situation heute auch vorfinden. Die Sehnsucht nach einer Pause, die uns ermöglicht, uns wiederzufinden vor unserem Gott. Und wir haben die Verkörperung einer Gesellschaft, die jede Pause, auch die sonntägliche, ansieht als einen Ausdruck der Faulheit und des Müßiggangs. Diese Lage bestimmt unsere Gesellschaft. Seit nun fast 2 Jahren bestimmt das Leben bei uns Corona. Und alles, was das Virus tut, greift tief in unsere bisherige Gesellschaft ein. Wir waren gewöhnt, umtriebig zu sein, zu leisten und zu liefern, immer präsent, immer unterwegs. Und nun lehrt uns die Pandemie, das Heilmittel ist das genaue Gegenteil. Zu Hause bleiben, stillhalten, das ist am besten. Wir werden bei unserem Leistungsdenken gepackt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir schon den Kleinsten beibringen, dass sie in der Kita gut aufpassen müssen. Da werden Chipkarten angelegt und ihre Leistung aufgezeichnet, so will es die Optimierung des Bildungswesens. Beim Eintritt in die Schule dann heißt es, Junge, streng dich an, nichts im Leben ist umsonst. Du kommst auf die höhere Schule nur mit guten Leistungen. Und bist du auf der Höhe, dann streng dich an, denn nur dann kommst du auf die Uni. Und dann streng dich an, dann kriegst du einen guten Arbeitsplatz. Streng dich an. Unsere Gesellschaft will nur das Beste. Und das Beste scheint zu sein die Belohnung der Sieger. Müßiggänger, Schmarotzer, Nichtskönner, Faulenzer, die werden aussortiert. Auch bei der Bildungsoffensive jetzt. Der digitale Sprung in die Zukunft, den müssen wir uns erkämpfen im Konkurrenzvergleich der Wirtschaft. So bringt man es uns bei. Und man muss kein Prophet sein. Auch bei dem Weltwirtschaftsgipfel der G7 im Juni in Elmau, da werden wir dieses Mal vielleicht etwas grüner getarnt, da werden wir sehen, Wachstum ist der einzige Sinn. Und die Menschen verschleißen sich als Produzenten und Konsumenten in einem ewigen Rad, das sie zermalmt. Wahrscheinlich sind wir auch deswegen so angefasst von den Corona-Einbußen in der Wirtschaft. Die Sinnfrage wird gestellt, Wachstum der einzige Sinn? Wer könnte uns sagen, einem Einzelnen, mir und dir, dass ein Mensch ein für allemal nicht einen solchen Zweck haben darf noch soll, damit er Mensch sein wird? Wer könnte uns sagen, einem Einzelnen wie mir und dir, dass ein Mensch ein für allemal nicht einen solchen Zweck haben darf, damit er Mensch sein wird? Vor 200 Jahren in der Aufklärung hat der Königsberger Philosoph Immanuel Kant genau das sagen können. Als er gefragt wurde, was der Inhalt, die Grundformel für das menschliche Zusammenleben sei, da sagte er, ein Mensch müsse behandelt werden als Zweck an sich selbst, niemals als Mittel zum Zweck. Und nun schauen Sie sich mal um, was man aus uns macht. Mittel zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Zweckgerichtet bei der Firma, zweckgerichtet beim Militär, zweckgerichtet in der Gesellschaft, dauernd ausgerichtet und verzweckt auf scheinbar höhere Ziele, vom Kleinkindesalter an bis zum Greisenalter, immer ausgerichtet und verzweckt. Selbst wenn Sie krank sind, hat das nicht etwa den Zweck, dass Sie gesund würden, sondern dass das Gesundheitswesen daran profitiert. Wie viel sind denn Ihre Medikamente wert? Muss diese Operation sein? Vielleicht nicht, aber sie bringt im Krankenhaus den Überlebensvorteil. Untersuchungen, naja, man weiß ja nie, müssen gemacht werden, schon um die Untersuchungsinstrumente, die sehr teuer sind, zu amortisieren. Und selbstkritisch muss ich auch im Blick auf meine eigene Arbeit sagen, Verzweckung im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, ist nicht auch die Ausbildung von jungen Pastorinnen und Pastoren verzweckt? An der Fachhochschule bilden wir junge Menschen für einen bestimmten Beruf aus. Unsere Leute sollen berufsfähig werden und wir brauchen viele Pastorinnen und Pastoren. Das sollen nicht nur viele sein, sondern auch noch gute. Das Pastorinnendasein wieder verzweckt, denn die Gemeinde soll wachsen. Das Gemeindewachstum wieder verzweckt, Tochtergemeinden sollen gegründet werden und das alles zum Wachstum unseres Bundes. Unser Körper wird verzweckt, unser Geist wird verzweckt und wir bräuchten, das spüren wir alle, dringend einen Schabbat an einer Asylstätte der Zweckfreiheit, wo man mich nicht mehr fragen würde und fragen könnte, wozu bist du mir denn nützlich, sondern es klänge wie Gottes Rede an den Mann Mose, ich bin der Herr. Und ich will euch wegführen von den Lasten und will euch erretten aus dem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Gott stellt sich hier vor mit einem neuen Namen. Ich bin, der ich bin. Bislang trug er einen anderen Namen. Er war der Gott der Väter, Abraham, Isaaks und Jakobs Gott. Das reicht nun für Mose nicht mehr. Der muss jetzt seine eigenen Erfahrungen machen. Das reicht nicht mehr, auf die Erlebnisse der Alten zu schauen. Auch für uns und für das, was vor uns liegt, reicht das nicht, die Erfahrungen der Vergangenheit zu beschwören. Schön, wenn dein Ururgroßvater 1861 in der ersten Allianz-Gebetswoche eine erweckliche Zeit erlebt hatte. Aber heute geht's um dich. Der Gott, der ist, der er ist, der ist immer Gegenwart, der ist immer ansprechbar und anspielbar auf Ballhöhe. Er will dich freimachen von all den Zwängen und Additionen deines Lebens. In der Begegnung mit diesem Gott wirst du gefragt, wer bist du selber? Die normale Antwort wäre, das weiß ich nicht. Ich musste immer ein anderer sein. Für Mutter anders als für Vater, für beide wieder anders als für den Lehrer und für diesen wieder anders als später in der Ausbildung. Immer wussten die Vorgesetzten, die anderen, wozu und für was ich zu sein habe. Aber nie hat mich jemand gefragt, wer ich sein möchte, was in mir vor sich gänge, wo so etwas wäre wie eine Referenzschwingung auf mich selber, eine Antwort aus dem Herzen, das mir sagt, was ich bin, was mit mir gemeint wäre. Jeder von uns ist eine absolute Kostbarkeit im ganzen Universum, ganz wert, von Gott herausgeführt und erlöst zu werden. Sie sind einzigartig, nur Sie als Einzelne können einen bestimmten Ton, eine Tonfolge, eine Melodie, ein Gedicht in diese Welt tragen. Einzig durch ihre Existenz kann das hörbar werden. Und verpassten sie ihr Gedicht, ihre Melodie, ihre Tonfolge, dann hätten sie umsonst gelebt, egal wie hoch sie auf der Karriereleiter gekommen wären. Einzig dazu sind sie da, das zu werden, was aus Gottes Händen längst hervorgegangen ist. Und nun spreche ich von Gott, weil nur dieser Hintergrund, die Person Gottes, weil nur der, der sich vorstellt, als ich bin, der ich bin und der von sich sagt, ich bin der Herr, die Macht hat, mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte in unsere Gesellschaft, in den Umgang miteinander und die dauernden Zweckvorstellungen einzugreifen und für uns, für uns selber und für ihn empfindbar zu machen. Uns ist nun also völlig klar, die Gesellschaft kann uns das nicht bieten, erlöst und herausgeführt zu werden. Und es ist noch schlimmer. Auch die Natur, das ganze Universum kann uns diese Worte nicht sagen. Ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten und will euch von eurem Frondienst erlösen. Die jungen Erstsemestler bei uns an der Hochschule haben gerade noch im Biologieunterricht den Darwinismus gelernt. Danach kommt es nicht darauf an, wer wir als Einzelne sind. Individuen sind die Fortzeugungsmaschinen bei der Weitergabe der Gene, Übergangswesen. Der Sinn der ganzen Veranstaltung ist die Erhaltung der Keimbahn. Wir sprechen sogar vom Egoismus der Gene. Als Individuen mit einem Körper, der vergeht innerhalb von ein paar Jahrzehnten, sind wir nichts als Mittelwesen, die dazu da sind, weiterzugeben. Der Natur sind wir also gleichgültig. Und um es noch eindringlicher zu sagen, alles, was wir in der Naturwissenschaft lernen über den Menschen, zeigt, dass wir gar nicht notwendig sind. Ein Virus, von dem wir nicht einmal wissen, ob es selbst lebendig ist oder tot, konnte rasch Hunderttausenden das Leben kosten, die liebsten Menschen voneinander trennen. Die Natur hat's hervorgebracht, ohne Rücksicht darauf, was es anrichtet. Völlig sinnlos. Wir mit unserem Organismus, mit unserer Individualität sind der Natur scheinbar absolut gleichgültig. So ein Gebilde das weniger ist als ein Einzeller? Kann der Natur wichtiger sein als ein lebendiger Mensch? Kann nicht nur, sondern ist es tausendfach. Ich sehe schon, was ich hier sage, macht sie ganz traurig. Und dann gehen sie nach Hause und am Mittagstisch sagen sie, ach, der Heiser war da von der Hochschule und das ist alles so absurd, was er gesagt hat, ruinös für uns selber als Menschen. Aber ich will Ihnen nur eines klar machen, dass wir dringend herausgerissen werden müssen und erlöst werden von einem anderen, das nicht in der Natur liegt, nicht in der Gesellschaft und niemals angesiedelt sein kann auf der Ebene der Zwecke. Es muss darin gründen, dass wir als Person etwas Einmaliges sind, gemeint von unserem Gott, der sich uns zuwendet, der uns anspricht, der uns herausreißt und der möchte, dass wir sind. Es muss uns überhaupt nicht geben. Es soll uns geben für überhaupt gar nichts. Aber wir sind, weil wir gemeint und gemocht sind von unserem Gott, dem daran liegt, dass wir sind und der uns anspricht und herausführt in einen freien Gottesdienst. Dieser Gott wendet sich uns aus freien Stücken zu. Dafür können wir nichts tun. Dafür wird nichts von uns verlangt und vorausgesetzt. Er spricht Mose an und die Hebräer und er spricht uns an und das tut er aus Liebe. Wie das geht, entdecken Sie schon in ganz irdischen Vorgängen. Nehmen wir an, Sie schließen einen Menschen in Ihr Herz. Das passiert gelegentlich auch bei uns an der Hochschule in Ebersbach. Sie treffen ihn, Sie kommen ins Gespräch. Sie sehen seine Situation, sie fangen an, ihn in gewissem Sinne lieb zu gewinnen. Schon für das alles, was er an Tragödien erlebt hat und was er aus seinem Leben gemacht hat. Und sie verbinden sich immer enger mit diesem Menschen. Und kaum fangen sie an, ihn zu lieben, da beginnen sie zu verstehen, diesen Menschen muss es geben. Sie werden beginnen, ihn beschützen zu wollen und abhalten zu wollen, alles, was ihn schädigen könnte. Sie legen ihre Hände um ihn abzuschirmen, vor allem, was ihn entfremden könnte. Sie möchten, dass zum Vorschein kommt, das, was in ihm ist. Jeder Liebende gleicht in gewisser Weise einem Archäologen, der unten auf dem Meeresgrund eine Statue findet. Die ist überwuchert mit Tang und überwachsen mit Muscheln, und doch ahnt er, die Gestalt ist ein Kunstwerk. Und er wird nun anfangen, alle Übermalungen, alle Überwucherungen beiseite zu fräsen, um die ursprüngliche Schönheit wieder hervorzuarbeiten und sie wiederzugewinnen. So eigentlich arbeiten Liebende aneinander. Eben nicht für einen Zweck, sondern um die Schönheit des Wesens aufzufinden. So wie der andere eigentlich gemeint ist. Das zu finden und das zum Vorschein zu bringen, das ist der ganze Zweck und der Wunsch der Liebe. Und plötzlich begreifen wir alles. Es muss den anderen geben, nicht weil wir ihn erfunden hätten, nicht weil wir ihn brauchen. Es muss ihn geben, weil wir ihn lieben. Und das ist der Grund, warum wir mit dem Auszug aus Ägypten ein wenig vom Gewand des Saums Gottes berühren. Da weht es herein aus jener anderen Welt Gottes in unsere irdische Erfahrung und gibt uns, die wir überhaupt nicht notwendig sind, einen Sinn da zu sein. Ich bin der Herr. Ich will euch wegführen von den Lasten und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Nun spricht Gottes Wort an die Hebräer von Rettung und Erlösung und es spricht auch vom ausgestreckten Arm und von gewaltigen Dingen, die da passieren. Ja, es ist der Auftakt einer Erlösungsgeschichte. Die mündet darin, dass Gott seine Liebe zu uns Menschen in Jesus Christus zeigt. Mit Jesus sind wir am Herzen unseres Gottes, der erlöst und der herausführt. Er tut das vielleicht nicht mit so gewaltigem Arm, wie wir das bei dem Auszug aus Ägypten sehen. Er tut das durch Jesus Christus, durch seine Liebe. Man wirft das Jesus vor. Jesus ist zu gut zu den Leuten. Er nimmt an, er geht nach, er liebt. Nirgends kann man das besser sehen als in einer Begegnung, vor der sich die Alten sogar scheuten, sie überhaupt in die Bibel aufzunehmen. Manche Handschriften haben das, was jetzt kommt, gar nicht drin. Da ertappen Pharisäer und Schriftgelehrte eine Frau auf frischer Tat. Ehebruch. Pharisäer und Schriftgelehrte, das sind die Vertreter der öffentlichen Religion. Die wissen, was wahr und falsch ist. Sie zerren die Frau vor Jesus und sie haben ihr Urteil längst gesprochen. Das ist ein todwürdiges Verbrechen. Und sie urteilen völlig berechtigt. Was steht im Gesetz des Mose zu einem solchen Vergehen? Was soll man mit einem Menschen machen, der so etwas tut? In den Strafbestimmungen für schwere Sünden im 3. Mosebuch lesen wir es ganz eindeutig. Der soll des Todes sterben, gar keine Frage. Pharisäer und Schriftgelehrte, die stehen für eine Wahrheit, die den Menschen ganz auf seine Taten festlegt, total veräußerlicht. Das zentrale Anliegen der Pharisäer ist es, den Alltag zu heiligen. Über 600 Gesetze des Mose sollten dafür sorgen, dass die Frömmigkeit wächst und geregelt ist. Martin Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen 1520 wusste es anders zu sagen. Wenn du gute oder böse Werke sehen willst, musst du schauen auf die Person. Was steht da für ein Mensch vor mir? Will der wirklich böse sein? Was ist da alles schiefgelaufen, dass ein Mensch so ist, wie er uns erscheint? Wie viel Ablehnung, wie viel unerfüllte Hoffnung, wie viel Schmerz? Sünde ist kaum böse Absicht, sie ist Verzweiflung. So weiß es Paulus von sich selber zu sagen: Ich würde ja gern Gutes tun, aber ich kann es nicht. Das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Alle Augen sind nun auf Jesus gerichtet. Was macht er? Wie reagiert er? Und Jesus sagt zunächst gar nichts, sondern er bückt sich nieder und dann schreibt er mit den Fingern etwas auf die Erde. Wir wissen nicht was. Vermutlich sind es Bibelworte über Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe. Hier sehen wir den Gott, der er ist. Der Gott, der sich in Jesus Christus tief nach unten beugt und seine Barmherzigkeit und Liebe einschreibt in diese Welt. Alles ist still. Und in diese Stille hinein sagt Jesus, und jetzt müsste man es herausschreien: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe doch den ersten Stein. Es ist Gottes Wort, das diese Männer entwaffnet. Sie lassen ihre Steine fallen. Und während sie davonschleichen, fällt ihre Selbstgerechtigkeit von ihnen ab. Und zur Frau sagt Jesus: Du bist erlöst. Du darfst leben, trotz dem, was gegen dich spricht. Das ist die neue Wahrheit, die Gottes Wort in Jesus in diese Welt bringt. Eben noch hatte die Frau den Tod vor Augen. Jetzt ist sie in ein neues Leben entlassen. Und damit es wirklich ein Ausgang ins Freie wird, fügt Jesus hinzu: Geh hin, du sündigst hinfort nicht mehr. Wir könnten die ganze Bibel in diese Richtung lesen und plötzlich werden wir verstehen, eines, weswegen man Jesus wirklich hinrichten möchte, ist, dass er es kategorisch ablehnt, Menschen nach den Maßstäben bürgerlicher Gerechtigkeit zu beurteilen. Jesus meint Menschen, die sich von den Zwängen des Lebens erdrückt fühlen, die sich sehnen nach Rettung und nach Erlösung, die verzweifelt sind, die den Boden unter ihren Füßen verloren haben. Hier kann gewiss jeder von uns seine Geschichte erzählen, vielleicht gerade aus den letzten Monaten. Wir Menschen wissen, dass uns im Grunde nur eine Güte retten und erlösen kann, die uns aufsucht und uns erlaubt, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Nicht, was wir leisten können, was sie leisten müssen, was man ihnen abpresst, sondern wer sie sind. in dem wachsen darf, was voller Sehnsucht ist, zugelassen zu werden im Leben, berechtigt zu sein im Dasein, gemocht zu sein für die simple Tatsache, dass sie da sind. Dann wären wir gerettet. Dann könnten wir stillhalten und wir könnten Gottesdienst feiern. Wir könnten uns die Pause, einen echten Sabbat gönnen. Die Löcher würden sich schließen in unserer eigenen Person. Aber wir müssten eben gerettet werden, in einer gütigen Begegnung mit Gott, in einer bedingungslosen Zuwendung. Wir nennen das Evangelium, das nichts weiter versucht, als zu verstehen und das in Jesus Christus auf uns zukommt. Darum ist eine Allianz-Gebetswoche so notwendig. Und deswegen bin ich so froh, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Hier bekommen wir gesagt und erfahren, was uns weder die Natur noch die Gesellschaft bieten kann. Jede einzelne von uns hat einen absoluten Wert. Für uns, wenn wir uns den Zwängen ausgeliefert sehen oder wenn wir uns verlieren, selbst wenn wir scheitern, ist es wichtig, wer wir als Person sind. Nicht in den Augen der Mitwelt, der Umwelt oder der Nachwelt, sondern in den Augen Gottes, der uns in Jesus Christus rettet. Du bist gewollt im Gegenüber Gottes, der dich rettet und erlöst. Was soll ich jetzt tun? Die schlichte Antwort wäre, diesem Gott vertrauen und erwartungsvoll in die vor uns liegende Woche gehen. Amen.